ARD. SWR Kultur. Forum.
65 Jahre Antibabypille. Wie kann Verhütung gerechter werden? Am Mikrofon ist Eva Röder. Nicht ausgeliefert zu sein und selbst darüber bestimmen zu können, ob sie einer Schwangerschaft eine Chance geben oder nicht, das war und ist für viele Frauen noch die Errungenschaft, die die Pille mit sich bringt. Inzwischen machen sich allerdings immer mehr Mädchen und Frauen Sorgen um Nebenwirkungen oder wollen einfach nicht mehr alleine für die Verhütung verantwortlich sein. Vor einigen Jahren hat das Kondom die Pille als Verhütungsmittel Nummer 1 abgelöst. Was ist dran an der Skepsis gegenüber der Pille? Was ist eigentlich aus der Pille für den Mann geworden? Und welche wirtschaftlichen oder auch politischen Initiativen braucht es, um Verhütung gerechter zu gestalten? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur mit der Gynäkologin Dr. Anneliese Schwenkhagen. Sie hat sich spezialisiert auf gynäkologische Endokrinologie, ist also auch Hormonexpertin mit Fabian Hennig, Soziologe an der Uni Kiel. Er promoviert aber an der Uni Frankfurt und der Uni Medizin in Mainz über Zeugungsverhütung, also wie sich Verhütung auf Männerseite entwickelt hat. Und Franka Frey ist dabei, sie ist Journalistin und hat ein Buch zum Thema geschrieben. Überfällig heißt es, warum Verhütung auch Männersache ist. Frau Frey, was ist die Pille für Sie? Mehr Fluch oder mehr Segen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Natürlich hat die Pille viel Freiheiten mit sich gebracht. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein in gesellschaftlichen Prozessen. Natürlich, wenn wir uns Gleichstellung ansehen, ganz, ganz wichtig. Aber wir sind da in gewisser Weise stecken geblieben in einer Zeit der 1960er Jahre, aus der wir uns schon herausbewegt haben als Gesellschaft. Und da muss man sagen, mittlerweile überwiegen doch da auch die kritischen Blickweisen auf Verhütung, gerade auf die Pille und ihre Nebenwirkungen. Und es ist Zeit für Reformen. Insofern, ja, das ist eine Medaille, die zwei Seiten hat, würde ich sagen.
Frau Schwenkhagen, können Sie die Skepsis nachvollziehen?
Ja, ich gucke ja auf dieses Thema natürlich als Gynäkologin, zu der Frauen kommen, die fragen, wie kann ich eine gute Verhütung hinbekommen? Und es ist ja heute schon einfach so, dass wir sichere Verhütung machen können, hinbekommen können, ohne Hormone. Mhm. Also mit Hilfe von Spiralen zum Beispiel. Also man kann sicher verhüten, man muss nicht eine Pille nehmen. Es gibt die Möglichkeiten, das hinzubekommen. Das heißt, Frauen haben heute schon durchaus die Wahl. Niemand wird gezwungen, eine Pille zu nehmen, wäre ja auch völlig absurd. Was für uns als Gynäkologinnen und Gynäkologen eigentlich so ein wichtiges Thema ist, und das wird in der Diskussion durchaus vergessen, dass es eben, ja, die Pille hat einen verhütenden Effekt, das ist ganz klar, aber wir nutzen die Pille in der Gynäkologie eben ganz oft, weil sie einen Zusatznutzen für uns bringt, beziehungsweise nicht für uns, sondern für die Frau, die ratsuchend vor uns sitzt, zum Beispiel zur Behandlung von starken Regelschmerzen, von Krankheiten, Endometriose, PCO-Syndrom, zyklusgebundenen Erkrankungen und so weiter und so fort. Das heißt, wir gucken dieses Thema eben nicht nur durch die Brille an, Frau braucht Verhütung, sondern wir gucken das Thema eben auch an, was bringt diese Patientin denn noch so mit klar, mit einem Auge auf die Risiken, aber eben auch mit einem Auge auf, hat die vielleicht noch ein paar zusätzliche Probleme, weswegen gerade die Pille eben für sie besonders günstig sein könnte.
Mhm. Darauf wollen wir gleich nochmal eingehen. Ich will vorher Herrn Hennig fragen, als Soziologe, wie sehen Sie es? Braucht es mehr Gerechtigkeit beim Thema Verhütung? Weil Frau Schwenkhagen hat ja berechtigterweise gerade gesagt, also eigentlich geht ja schon eine ganze Menge und da kann sich doch jede und jeder entscheiden, wie er sie es macht.
Ja, also ich würde auch sagen, dass die Erfindung der Pille einen historisch großen Fortschritt bedeutet und mehr Möglichkeiten eröffnet hat. Gleichzeitig hat sie auch dazu geführt, dass Männer sich immer mehr aus der Verhütungsfrage und Praxis zurückgezogen haben. Und deswegen ist sozusagen, seitdem die Pille auf dem Markt ist und sich auch diese Nebenwirkungsdebatte und sowas zeigt, immer auch die Frage aufgeworfen, was hat das eigentlich mit Gerechtigkeit zu tun? Und insofern könnte man schon sagen, dass die Gesundheitsrisiken ungleich verteilt sind, wenn Frauen eben hauptsächlich in die Verantwortung gezogen werden und Männer das delegieren. Wir haben jetzt gerade in der Anmoderation schon gehört, dass sich da einiges verschoben hat, dass auch das Kondom jetzt sehr viel benutzt wird. Es ist auch interessant aus soziologischer Perspektive eben danach zu fragen, wie sich da Geschlecht, die Vorstellung davon, wer zuständig ist, verändert.
Ja, auch das wird noch Thema sein. Wir wollen ganz kurz mal bei der Pille bleiben und so ein paar Wahrheiten oder auch Mythen noch mal versuchen zu klären. Frau Schwenkhagen, ich glaube, die erste Erkenntnis, die wichtig sein sollte, ist vielleicht so, die eine Pille gibt es so nicht, oder?
absolut korrekt. Die Pille hat sich einfach in den letzten 65 Jahren doch ziemlich weiterentwickelt von dem, was wir am Anfang hatten. Man hat halt sehr früh erkannt, okay, so einfach, wie wir es uns damals vorgestellt haben, muss ich vorstellen, also als die Pille auf den Markt kam, war der Beipackzettel genau eine Seite lang. Und das ist ja heute völlig anders. Man hat schnell erkannt, es gibt Probleme, zum Beispiel dieses immer wieder diskutierte Thromboserisiko. Und man hat dann auch sehr schnell erkannt, okay, um das Thema müssen wir uns kümmern und da müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze sicherer machen, und hat dann im weiteren Verlauf auch noch angefangen, darüber nachzudenken, okay, was gibt es denn noch für Zusatzeffekte, wo kann man das Ganze noch verbessern? Und früher waren die Pillen eben überwiegend mit einem synthetischen Östrogen, mit Ethinylestradiol. Heute gibt es Pillen, die enthalten natürliches Östradiol oder Estetrol. Das heißt, da gibt es eine enorme Weiterentwicklung, die wir auch nutzen können. Das ist vollkommen klar.
Das hängt ja aber auch entscheidend dann von der Beratung ab. Frei, Sie haben ja da sogar auch persönliche Erfahrungen gemacht und auch schlechte Erfahrungen mit der Pille. Wie hat denn da Ihre Gynäkologin, Ihr Gynäkologe überhaupt mit Ihnen gesprochen über die Pille und die Einnahme?
Ja, ich würde sagen, unzureichend. Also das geht nicht nur mir so, das ist die Erfahrung vieler Frauen, in meinem Alter auch jüngeren Frauen, dass sie das Gefühl haben, nicht richtig aufgeklärt geworden zu sein. Und ich will auch da jetzt nicht die Schuld suchen bei Ärztinnen oder bei Beratungsstellen. Oft fehlt es einfach an zeitlichen und finanziellen Ressourcen dafür. Die Pille wird als das Mittel zum Zweck dargestellt und es wird so hingenommen. Bei mir war das auch so. Ich habe die Pille und auch vergleichbare hormonelle Verhütungsmittel über Jahre genommen, unhinterfragt. Mir war nicht bewusst, dass es sich um ein Medikament handelt. Mir war auch nicht wirklich klar, wie dieses Medikament auf meinen Körper wirkt, dass ich dadurch überhaupt keinen natürlichen Zyklus habe. Und auch die Nebenwirkungen sind da schwer auseinanderzuhalten, gerade wenn man sehr jung ist. Ich habe die Pille mit 14 Jahren verschrieben bekommen. Da ist unklar, habe ich jetzt einen Akneausbruch und verändert sich mein Körper, weil ich die Pille nehme oder weil ich in der Pubertät bin. Also auch da verschwimmt ganz viel. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, da mehr Aufklärung und Bewusstsein zu schaffen, um eben auch eine Angst vor der Pille oder vor Hormonen allgemein vorzubeugen. Denn die Pille kann an sich ja sehr gut funktionieren, aber es braucht eben eine selbstbestimmte Entscheidung dahin, sich auch bewusst zu machen, was bedeutet es, die Pille zu nehmen und welche Nebenwirkungen können wirklich auch eintreten und inwiefern kann man das gerechter verteilen. Denn bei den Nebenwirkungen der Pille guckt man sehr oft auch auf die sogenannten positiven Nebeneffekte, dass man eben sagt, ja, das bringt dir bessere Haut, das bringt dir bessere Haare, so, das geht einher mit sehr vielen Schönheitsidealen, die unsere Kultur auch kennt. Und das macht man bei Männern zum Beispiel nicht. Da werden dann die negativen Effekte der hormonellen Verhütung, die ja unabhängig vom Geschlecht gleich funktioniert, betont. Und auch das ist eine gesellschaftliche Frage, die ich sehr spannend finde dahinter.
Ich habe im Zuge der ersten Suche im Netz bin ich gleich auf eine Masterarbeit gestoßen. Die hieß, die Antibabypille ist kein Bonbon. Damit würde ich jetzt mal reingehen, Frau Schwenkang. Ist eben auch ein Medikament und diese Bewegung wächst auch auf Social Media, die sehr skeptisch ist gegenüber der Pille und teilweise auch irgendwelche Mythen verbreitet, die gar nicht der Realität entsprechen. Lassen Sie uns ganz kurz mal ein paar Nebenwirkungen durchgehen, die Sie vielleicht so ein bisschen einordnen können, ne? Also wir haben Thrombose schon angesprochen. Manche machen sich Sorgen, erhöhtes Schlaganfallrisiko, Libidoverlust, Depression, vielleicht sogar psychische Einflüsse. Was kann man dazu sagen? Was ist da schon erforscht? Was ist eindeutig? Was ist uneindeutig?
Ja, das ist. Sie haben auch genau die ganzen kritischen Punkte jetzt genannt. Also wir gucken jetzt ja mal erstmal auf junge Frauen. Wir gucken jetzt auf die Altersklasse der Frauen, die sich im Moment einfach auch sehr skeptisch gegenüber der Pille äußert, Bedenken hat. Das ist weltweit so. Und da muss man sagen, das entscheidende Risiko in dieser Altersklasse ist eigentlich das Thromboserisiko. Und ich kann jetzt ja mal ein paar Zahlen nennen, damit man das auch mal sehr konkret einordnen kann. Das Basisrisiko, was junge Frauen haben, liegt bei ungefähr 2 auf 10.000 Frauen pro Jahr. Das ist das Basisrisiko. Das ist insgesamt, muss man schon sagen, was wirklich ausgesprochen selten ist. Wenn wir jetzt mal so überlegen, wie viele Menschen in Ihrem Umfeld kennen Sie, die eine Thrombose hatten in dieser Altersklasse, werden Sie wahrscheinlich feststellen, eigentlich ziemlich wenige.
Auf der anderen Seite, wenn ich es Jahrzehnte durchnehme, dann hat das ja vielleicht nochmal einen anderen Effekt, ne?
Der Haupteffekt, der dann dazu kommt, ist das Älterwerden. Das Thromboserisiko, das Herzinfarktrisiko, das Schlaganfallrisiko nimmt zu. Wenn ich jetzt eine Pille dazu nehme, dann unterscheidet sich das Risiko, was ich dann bekomme, je nachdem, was ich für für eine Pille nehme. Weltweit am häufigsten verordnet werden die sogenannten Levonorgestrel-Pillen. Und die Studien dazu zeigen, dass das Risiko dann bei 5 bis 7 auf 10.000 Frauen in dem Bereich angesiedelt ist. Ein bisschen drüber. Und dann geht man her und vergleicht, also bei den ganzen anderen neuen Präparaten, die dazugekommen sind, okay, wie ist denn da das Risiko? Und dann hat sich eben über die Jahre gezeigt, dass je nachdem, welche Pille man dann einsetzt, die Pillen der sogenannten neueren Generation mit einem Risiko von, ich sag mal, sowas zwischen 6 und 12 auf 10.000 Frauen pro Jahr ins Rennen gehen. Das ist natürlich deutlich höher. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Botschaft. Die entscheidende Botschaft ist, dass wenn es nur um Verhütung geht und ich sonst nichts habe, dann bin ich ja in vielen Fällen mit so einer Levonorgestrel-Pille ganz gut bedient. Aber die wichtigste Frage ist die, wenn so eine Patientin vor mir sitzt, bringt die ein Risiko mit, weswegen ich ihr vielleicht grundsätzlich genau aus diesem Punkt die Pille nicht aufschreiben sollte. Und da gibt es eine lange Liste. Das geht vor allen Dingen damit los, wie ist eigentlich meine Familiengeschichte? Gibt es da jemand, der eben in jüngeren Jahren eine Thrombose oder eine Embolie hatte? Habe ich eine Migräne mit Aura? Bin ich adipös? Ja? Wie ist die Sache mit dem Alter? Und am Ende des Tages geht es immer darum, es ist oft nicht ein Risikofaktor, sondern es ist die Kombination von Risikofaktoren, und die eine Rolle spielt. Ja, das heißt, wenn ich kein Basisrisiko mitbringe, was erhöht ist, weil ich zum Beispiel eine genetisch bedingte Neigung zu Thrombosen habe, dann habe ich in der Normalsituation, auch wenn die Pille mein Risiko leicht erhöht, ist es nicht so sehr wahrscheinlich, dass das Fass überläuft. Das heißt, das Wichtigste bei der Fragestellung ist, gibt es einen Grund, weswegen so eine klassische Kombipille vielleicht nicht in Frage kommt? Weil dann mache ich was anderes, ja? Das ist entscheidend.
Wir merken schon, es erfordert ganz viel Fragen, Zuhören und Beratung. Und wahrscheinlich, möglicherweise haben Sie gerade jetzt mehr erklärt, als einige Mädchen und Frauen in der Beratung zur Pille zu hören bekommen haben. Frau Frey, es formiert sich ja quasi schon fast eine Art Bewegung auch zum Beispiel in den Social Media, wo auch wirklich Lügen verbreitet werden über die Pille oder irgendwelche Frauen erzählen. Und sie hat mich unfruchtbar gemacht, was so nicht sein kann. Warum hat sich das so entwickelt?
Die sozialen Medien spielen natürlich eine sehr große Rolle. Es ist natürlich schon wichtig, dass es da Austausch gibt. Aber wie Sie sagen, das geht auch mit bestimmten Gefahren einher. Falschinformationen, das hat nicht nur was mit Verhütung zu tun. In allen Bereichen haben wir damit zu tun. Und gerade deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, das Thema in seiner politischen Relevanz ernst zu nehmen. Was bedeutet es, wenn sich, wie Sie schon sagen, eine regelrechte Bewegung formieren könnte, die sich verabschiedet von hormonellen Verhütungsmitteln, ohne dass wir wirklich gute Alternativen flächendeckend haben? Frauen, gerade in meinem Alter, fühlen sich oft mit Verhütung alleingelassen und das sollte man ernst nehmen. Und da geht es auch nicht nur um gesundheitliche Nebenwirkungen von Pille und Co., sondern eben auch um das Ganze drumherum, finanzielle Faktoren und zeitliche Faktoren, Nebenwirkungen, die das Ganze mit sich bringen kann. Und das Bewusstsein und Wissen, Aufklärung zu schaffen, das sollte auch nicht nur Frauen betreffen, sondern eben auch Männer, denn zu einer Schwangerschaft gehören immerhin zwei. Ich denke, dass diese Bewegung zu Recht kritisch ist, aber natürlich geht es auch darum, für Fakten zu sorgen und Angst vorzubeugen, um eben da gröbere Negativkonsequenzen auf gesellschaftlicher, gesundheitlicher Ebene zu verhindern.
Und da kommt jetzt endlich Fabian Hennig ins Spiel. Wir haben sie nicht vergessen. Wir haben eben darüber gesprochen, Frauen müssen besser aufgeklärt werden. Wie sieht es denn bei der Aufklärung unter Männern oder bei Jungs aus?
Eine Studie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2023 hat herausgefunden, dass die primäre Informationsquelle von jungen Männern das Internet bzw. insbesondere Suchmaschinen sind. Mhm. Also junge Männer, anders als junge Frauen, würden nicht ihre primären Informationen von einem Andrologen als vielleicht Pendant zur Gynäkologie bekommen. Sie würden Informationen aus der Schule enthalten, wie das viele junge Frauen auch bekommen. Für viele junge Frauen ist die Gynäkologin die erste Anlaufstelle. Bei jungen Männern ist es vor allen Dingen das Internet und da die Suchmaschinen. Insgesamt fühlen die sich relativ gut aufgeklärt.
Okay, sie fühlen sich gut aufgeklärt. Wäre es denn aus Ihrer Sicht, ich frage mal in die Runde, sinnvoll, sowas auch wie ein, auch so eine Art, nicht nur Vorsorge, sondern Beratungsbesuch beim Andrologen, Urologen, aber irgendjemandem, der einem dazu was erzählen kann, vorzuschreiben oder anzubieten?
Das ist eine interessante Idee. Da müssten Sie mal mit den Andrologen sprechen, ob die das überhaupt leisten können. Ja. Davon gibt es gar nicht so viele.
Ich glaube nicht, wenn ich mal dazwischen gehen darf. Also ich könnte mir vorstellen, also grundsätzlich, glaube ich, ist das ein echtes Problem. Es geht zwar jetzt gerade um Frauen, das haben Sie schön gesagt, aber da droht man, also bei der Diskussion werden vielleicht auch die Männer und ihr Aufklärungsbedarf vergessen. Das ist völlig korrekt. Frauen haben ihre Gynäkologin, ihren Gynäkologen, da gehen sie hin. Da können sie alle ihre Themen, ihre Fragen im Idealfall auch loswerden und besprechen und gehen dann mit einer vernünftigen Information, die sie auch wirklich weiterbringt, damit sie es gut entscheiden können, nach Hause. Und Männer, junge Männer, haben kein Pendant. Das wäre im Zweifelsfall der Hausarzt oder die Hausärztin. Aber wenn man jetzt mal nachgucken würde, ohne dass ich jetzt Zahlen dafür parat habe, wage ich mal zu bezweifeln, dass viele junge Männer regelmäßig zu ihrem Hausarzt gehen. Also die Check-ups beginnen ab 35 aufwärts. Und bis dahin, also ich meine...
Und auch da muss man sie häufig noch überreden. Ja?
Genau, also sagen wir mal so, da gibt es sicherlich eine große Lücke. Wir reden jetzt darüber, dass man Frauen unterstützen muss. Ja, aber vielleicht brauchen auch tatsächlich Männer an dem Punkt gute Unterstützung. Das wäre vielleicht schon ziemlich sinnvoll.
Ja, denke ich auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Andrologen oder Hausärzte auch wenig anzubieten haben. Also viele junge Frauen werden ja zu ihnen kommen, weil sie die Pille wünschen. Als junger Mann, gut, über das Kondom weiß ich dann wahrscheinlich Bescheid. Die Vasektomie steht nicht an, weil das ein in der Regel irreversibler Eingriff ist. Es gibt keine Pille für den Mann. Es gibt ja wenig Alternativen. Also...
Ich hätte eine
Idee.
Kann ich auch als
Androloge dann da wenig beitragen?
Ja, also sagen wir mal so, wir sind ja zwar Frauenärztinnen und Frauenärzte, aber wir haben auch nichts dagegen, wenn die Frauen ihren Partner mitbringen für eine Beratung. Wir sprechen gerne mit beiden. Es ist nicht so, dass das ein Exklusivangebot nur für Frauen ist, sondern wenn Männer mitkommen wollen, dann sind die bei uns gerne gesehen. Warum nicht? Wir haben die Männer ja auch mit in der Schwangerschaft. Wir haben Paare, wenn es um sexuelle Funktionsstörungen geht. Es gibt keinen Grund, warum nicht ein Paar bei mir in der Sprechstunde sitzen soll, wenn es um Verhütung geht.
Ja, trotzdem bleibt ja die Palette an Mitteln zur Verhütung, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber die bleibt ja sehr einseitig verteilt.
Herr Hennig, die Frage an Sie. Glauben Sie denn, dass, sagen wir mal, die Entwicklung der Zeugungsverhütung verzögert wurde? Dadurch, dass die Pille rauskam, man dachte, super, jetzt ist ja eh die Frau verantwortlich, dann müssen wir hier jetzt eigentlich gar nicht mehr so groß investieren.
Ja, das ist sicher ein Punkt, ne? Also die Entwicklung von Zeugungsverhütungsmitteln, also Verhütungsmitteln für Männer, beginnt später als die für Schwangerschaftsverhütungsmittel. Es gibt aber erste Ansätze bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts historisch. Und dann wird aber die Pille entwickelt und die überschattet das Ganze so ein bisschen. Mhm. Wie gesagt, Männer ziehen sich dann verstärkt aus der Verhütungspraxis zurück und die Medizin fokussiert sich sehr, sehr stark auf diesen hormonellen Ansatz bei Frauen, der dann viele weitere Folgetechnologien hervorbringt, während wenig Geld investiert in die Forschung an Zeugungsverhütungsmitteln. Mhm. Nichtsdestotrotz wird seit den 70ern und vielleicht auch schon vorher verstärkt auch an neuen Methoden für Männer geforscht. Also das ist schon ein Forschungsfeld, das ist klein, aber das ist existent und da wird viel gearbeitet, aber die Entwickler stoßen immer wieder auch auf Hürden.
Man könnte ja auch provokant sagen, naja, es gibt ja das Kondom, das schützt noch gegen Krankheiten, gibt es inzwischen auch in umweltfreundlich, warum überhaupt da mehr machen? Das können ja dann Paare oder auch Nichtpaare selbst entscheiden.
Naja gut, so eine Entscheidung ist ja erst dann eine, wenn es mehrere Optionen gibt.
Ja, wie frei ist diese Entscheidung? Interessante Frage.
Und es geht natürlich trotzdem auch immer noch mal um die Sicherheit. Ja? Also die Sicherheit der Kondomanwendung hängt ja doch ganz erheblich vom Nutzer oder der Nutzerin ab. Ja?
Und von der Aufklärung?
Und von der Aufklärung, genau. Wie funktioniert das Ganze denn? Und wir sehen natürlich einfach im Alltag, das ist jetzt mein Alltag, dass eben das Kondom eben dann auch vergessen wird, nicht richtig genutzt wird. Und das Ergebnis ist eine Schwangerschaft, die ungeplant ist, wenn es schlecht läuft. Das ist ein frustrierendes Ergebnis.
Das ist auch ein frustrierendes Ergebnis für die Männer, die dann spätestens dann merken, wie wenig Selbstbestimmung sie da auch in dem Bereich haben. Denn zu Recht, wenn eine ungewollte Schwangerschaft auftritt, können sie dann nicht mehr viel machen. Das ist ganz interessant. Mich erreichen tatsächlich Nachrichten von Männern, die sagen, was kann ich denn jetzt tun? Und da kann man nur sagen, ja, gar nichts mehr, außer die Entscheidung deiner Sexualpartnerin, oft auch One-Night-Stand, ehemaligen Sexualpartnerin, zu respektieren. Aber vielleicht beschäftigt du dich in Zukunft mal damit, wie man denn wirklich ein Kondom richtig aufzieht und richtig benutzt. Es gab da mal eine Umfrage, 8 von 10 Männer kaufen tatsächlich die falsche Größe beim Kondom. Also da, auch da muss man einfach ansetzen und gleichzeitig eben auch Mittel schaffen, die eine zusätzliche Sicherheit schaffen. Also das Kondom wird ja oft auch in Kombination mit zum Beispiel der Pille genutzt. Und auch das wäre auf der Seite der Männer möglich. Also das Kondom an sich ist super und sollte nicht nicht vom Markt genommen werden, genauso wenig wie die Pille. Das kann gut funktionieren. Es geht darum, die Palette an Möglichkeiten zu erweitern, um eben mehr Sicherheit zu schaffen und das passende Mittel für eine Person oder auch für ein Paar zu schaffen. Also es geht auch um Single-Männer, die sich besser schützen wollen und auch um deren Selbstbestimmung und Kontrolle über ihr Leben, über ihre Familienplanung.
Ich habe heute Morgen in der New York Times einen Artikel gelesen, der trug den Titel Who am I without birth control? Mhm. Also, wer bin ich ohne Verhütung? In dem Fall war gemeint die Pille. Und ich fand es einfach nochmal sehr interessant, darüber nachzudenken. Okay, also es geht auch um diese Idee, also ich nehme jetzt eine Pille und ich würde gerne wissen, ausprobieren, welchen Effekt hat das, wenn ich sie nicht nehme? Da geht es um Selbstbestimmung, um Selbstfindung. Und genau darum ist es auch irgendwie in den 60ern gegangen, ja? Umgekehrt, weil da war die Pille eine Befreiung. Das heißt, das ganze Problem geht einfach auch ein bisschen tiefer. Und wenn man das noch ein bisschen weiter zu Ende denkt, kommt auch so der Gedanke, über den sich Menschen dann vielleicht auch Gedanken machen müssen. Wie stelle ich mir meine Familienplanung vor? Ja, wie stelle ich es mir vor, wenn ich Mutter bin? Wie ist das eigentlich? Wie regeln wir das dann als Paar? Und in der Beratungssituation erlebe ich, dass auch das Thema ganz oft sehr vage ist und dass es viele, ich sag's mal liebevoll, rosafarbene Gedanken dazu gibt, wie das dann sein wird. Aber so richtig konkret ist es nicht und es ist vielleicht auch schwierig. Aber das zeigt das Problem, da geht's nicht nur um Nutzen und Risiken, sondern da geht's vielleicht auch noch um ein bisschen mehr.
Zumal es ja dann auch umgekehrt vielleicht den Effekt hat, ich weiß nicht, was Sie da für Erfahrungen gemacht haben, Frau Schwenkhagen, dass Frauen, die dann die Pille absetzen wollen, weil sie vielleicht Mutter werden wollen oder sowas, automatisch denken, aus fehlender Aufklärung, ich schnips mit dem Finger, habe Sex und dann bin ich schwanger. Oder
das ja, auch das gibt es, aber es gibt eigentlich sehr viel mehr die umgekehrte Vorstellung, dass die Frauen die Sorge haben, dass wenn sie jetzt die Pille nehmen, dass sie unfruchtbar machen würde.
Ah, und das gibt es tatsächlich
ja,
doch noch.
Ja, okay. Das gibt es noch und es ist gar nicht so selten, dass Frauen sagen, oh, jetzt habe ich die Pille 10 Jahre genommen, jetzt werde ich vielleicht nicht schwanger, weil ich die Pille genommen habe. Also die klassische Patientin kommt in meine Sprechstunde, Hormonspezialpraxis, und sagt, ich habe die Pille abgesetzt, jetzt habe ich aber seit 6 Monaten keine Regelblutung mehr. Ich habe am Anfang gedacht, das ist doch sicher die Pille. Nein, das ist eben nicht die Pille, sondern das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben einfach eine hormonelle Störung, die möglicherweise schon vor der Einnahme der Pille bestanden hat. Aber daran kann man sich dann vielleicht nach einer langjährigen Pilleneinnahme auch gar nicht mehr erinnern, ja, dass man früher schon mal ja eigentlich ein Problem hatte und dann die Pille doch so ein bisschen auch als Therapie gedacht war. Und plötzlich poppt das Thema wieder auf und darum müssen wir uns dann kümmern.
Aber das kann man dann natürlich auch kritisch sehen im Sinne von, die Pille verschleiert dann auch bestimmte Probleme, die vielleicht sind, die dann.
Ja, vielleicht ist es aber auch da wichtig, dass man genau bevor man anfängt mit der Pille einfach eine sehr genaue Bestandsaufnahme macht. Ja, auch bei einer jungen Frau. Das geht bei Frauen allen Altersklassen.
Herr Hennig, wir wollen noch mal auf die Alternativen eingehen, auch bei der Zeugungsverhütung. Wir reden ja immer so allgemein von der Pille für den Mann. Was gibt's da schon? Wie weit ist die? Was gibt's für Alternativen? Können Sie uns da mal so ein paar Hinweise geben?
Genau, also es gibt diverse Ansätze. Pille für den Mann trifft es in den meisten Fällen tatsächlich nicht richtig. Okay. Also meistens referiert man damit auf den hormonellen Ansatz. Da gibt es tatsächlich Forschung seit den 70ern. Und da gibt es aktuell ein Hormongel, was getestet wird, was die klinische Phase 2 erfolgreich abgeschlossen hat. Mhm. Das heißt, es ist schon relativ nah eigentlich am Marktgang. Es bräuchte noch eine abschließende große Studie. Das wird ausgehend von den USA entwickelt und erforscht. Daneben gibt es seit den 70ern Ansätze zur reversiblen Vasektomie, also einer Vasektomie, einer Sterilisation des Mannes, die wieder rückgängig gemacht werden kann. Auch das ist noch in der Forschung. Und es gibt auch nicht hormonelle Pillen. Aktuell wird da so ein Präparat auch erforscht, was jetzt an Menschen auch getestet wird, aber das ist noch nicht so weit. Und vielleicht noch ein letzter Beispielansatz, das wäre der thermische, wo die Hoden erwärmt werden auf unterschiedliche Methoden. Das ist was, was in der Medizin schon lange auch erforscht wird, aber insgesamt auch eher randständig bleibt und aber schon auch als Verhütungsmethode praktiziert wird von einer überschaubaren Zahl von Männern.
Lassen Sie mich naiv nachfragen. Das heißt nicht, ich setze mich 3 Stunden in die Badewanne und dann ist alles gut, sondern was heißt thermisch? Also thermisch im Sinne von, die Hoden werden erwärmt. Auf welche Art und Weise? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also klassisch ist tatsächlich das Erwärmen der Hoden mit warmem Wasser bei 47 Grad 45 Minuten. Aber die Ansätze, die jetzt Verbreitung finden, dabei handelt es sich um Unterhosen und Ringe, die einen artifiziellen Kryptorchismus, würde man das medizinisch sagen, herstellen, einen künstlichen Hodenhochstand. Da werden die Hoden in den Leistenkanal verlagert und dadurch werden sie auf Körpertemperatur erwärmt. Die hängen ja außerhalb des Körpers als Kühlung. Und wenn die in den Körper verlagert werden, dann werden sie zu warm. Und wenn dieses getragen wird für 15 Stunden am Tag über mehrere Monate hinweg, das muss täglich getragen werden, um das aufrecht zu erhalten, dann führt das bei vielen Männern dazu, dass sie unfruchtbar sind.
Ich muss gestehen, wenn ich das höre, ohne dass ich jetzt die Details dazu kenne, würde mich schon interessieren, wie die Langzeitfolgen dieser Therapie auch im Hinblick auf Krebserkrankungen sind.
Gibt es dazu Ergebnisse schon, Herr Hennig?
Ja, das ist eine klassische Frage, weil MedizinerInnen eben immer diesen Hodenhochstand dann hören. Natürlich gibt es dazu keine Langzeitstudien, weil Langzeitstudien voraussetzen, dass so ein Verhütungsmittel auf dem Markt ist und dass es dann einer großen Zahl von Männern über einen längeren Zeitraum getestet wird. Das ist bei dieser Methode einfach nicht der Fall. Da gibt es nur kleine Studien und solche Forschungen müssten dringend gemacht werden.
Okay. Aber bislang gibt es keine Hinweise darauf, oder? Diese Studien, die es gibt, die zeigen eigentlich keine Verbindung dazu. Und also ich frage mich oft, warum dieses Potenzial brach liegt.
Ich sehe das gerade so ein bisschen anders. Ich denke, wir haben mal den Frauen ziemlich lange gebraucht, um rauszubekommen, wie diese Risiken genau aussehen. Und wir haben viele Fragen, die sind nicht genau gelöst. Also zum Beispiel die Frage danach, welchen Beitrag leisten hormonale Kontrazeptiva zur Entwicklung, Förderung von depressiven Erkrankungen? Ja, nein, da gibt es sehr divergierende Studien. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt diese Geschichte Kontrazeption für den Mann weiterentwickeln, ist es die Anforderung, die ich auch daran hätte, dass wir es jetzt einfach auch gut machen und dass wir eben auch das Sicherheitsprofil wirklich gut im Blick behalten. Ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht einfach, weil es so dringend ist, einfach vernachlässigen, sondern ich glaube, das gehört einfach mit dazu.
Das war ja auch häufig das Argument, weshalb vorangegangene Forschungen zur Pille für den Mann oder zur hormonellen Pille für den Mann gescheitert sind oder abgebrochen wurden, dass die Nebenwirkungen eigentlich nicht vertretbar sind. Kann man das so sagen, Herr Hennig, oder habe ich das jetzt ein bisschen pauschal verkürzt?
Ja, also das ist sehr interessant, weil, wie Franka Frey auch schon gesagt hat, die Nebenwirkungen in dem Diskurs um neue Verhütungsmittel für Männer einen sehr prominenten Raum einnehmen, obwohl sie sehr, sehr selten auftreten. Also in den klinischen Studien zu zum Beispiel hormonellen Mitteln. Also es gibt diverse Studien, die erfolgreich abgeschlossen wurden, wo die Effektivität und Nebenwirkungsarmut bewiesen worden ist in medizinisch-klinischer Hinsicht. Es gibt einen Fall von einer größeren Studie zu einem Kombipräparat, einer Injektion, Kombination von Testosteron und einem Gestagen. Handelsüblichen Substanzen, die auch in anderen Medikamenten vorkommen, zum Beispiel in der Pille für die Frau. Da wurde zum Beispiel, das eignet sich als Beispiel sehr schön, gezeigt, eben, dass man damit sicher verhüten kann, dass die Männer damit auch zufrieden sind. Und die Studie wurde dennoch vorzeitig abgebrochen mit dem Verweis auf Nebenwirkungen, die man so ganz ähnlich von weiblichen Kontrazeptiva auch kennt. Also Stimmungsschwankungen, Veränderung der Libido, Schmerzen an der Einstichstelle, weil das eine Injektion war. Und die Begründung war dann eben, dass das Nebenwirkungen seien, die bei Frauen akzeptabel wären, weil Frauen schwanger werden können und mit dem Schwangerschaftsrisiko auch ein erhöhtes Thromboserisiko einhergeht. Und wenn dann die Pille das Thromboserisiko ein bisschen erhöht, dann ist das nicht so dramatisch. Bei Männern, die, wenn die eine Hormoninjektion bekommen und ein dadurch leicht erhöhtes Thromboserisiko haben, dann steht dem nichts gegenüber an individuellem Gesundheitsnutzen. Mhm. Das ist aus mehreren Gründen problematisch. Einerseits kalkuliert es die Risiken und Nebenwirkungen individuell und andererseits sorgt es eben auch für so einen geschlechtlichen Doppelstandard in der Bewertung von Risiken und Nebenwirkungen, die dazu führt, dass die Hürden für die Entwicklung von neuen Verhütungsmitteln für Männer eben deutlich über denen liegen, die bei der Entwicklung von Verhütungsmitteln für Frauen eine Rolle spielen.
Also so habe ich das eben tatsächlich nicht gemeint, sondern ich habe das eigentlich wirklich so mit meinem grundsätzlichen wissenschaftlichen Interesse an Nutzen und Risiken bei der Medikamentenentwicklung angeschaut. Und im Moment ist es ja so, dass es eben ständig darum geht, was ich auch völlig korrekt finde, Männer und Frauen sind verschieden. Medikamente wirken bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich. Und man muss ganz genau hinschauen, wenn man Präparate entwickelt, wie sind Nebenwirkungen bei Männern und Frauen und was ist gut für die eine Gruppe und was ist gut für die andere und wo muss man eben einfach auch es ein bisschen anders machen. Das heißt, meine Idee ist eigentlich nicht jetzt zu sagen, okay, also weil Frauen jetzt schwanger werden, man darf das nicht vergleichen, sondern Männer müssen genauso ein sicheres Präparat bekommen wie Frauen. Das ist eigentlich die Idee. Darum geht's mir in beiden Fällen.
Wir haben jetzt gehört, es wird bei der Zulassung von neuen Verhütungsmitteln mit zweierlei Maß gemessen, je nach Geschlecht. Und gerade das macht es auch so unattraktiv für die Pharmaindustrie, in den Bereich zu investieren. Und das ist ein ganz großer und auch wichtiger, ausschlaggebender Faktor dafür, dass sich in dem Bereich nichts tut. Denn es fehlen eben die Forschungsgelder und die Anreize, in diese vielen Methoden, die es ja gibt, die bereits schon angewendet wurden in Studien und sich als, ja, als durchaus mögliche Methode gezeigt haben, die Anreize da rein zu investieren, die sind einfach nicht gegeben und deswegen wird sich da auch nichts verändern. Diese Methoden sind chronisch unterfinanziert, die Forschungsprojekte sind chronisch unterfinanziert und wir befinden uns da so gesehen in einer Sackgasse. Das ist eigentlich somit das größte Problem, dass Verhütung eben ein privatwirtschaftlich geregelter Markt ist und da die politischen Gelder nicht ausreichend sind, um so ein Mittel auf den Markt zu bringen, erst recht nicht mit den genannten strengeren Zulassungskriterien. Und gerade in den jüngeren Generationen sehen wir, dass Sexualität, Verhütung, was damit reinspielt, enttabuisiert wird, dass sich immer mehr Paare austauschen, dass da auch der Wunsch nach mehr Gleichberechtigung ist, gerade in jüngeren, ich sag mal liberaleren, progressiveren Kreisen, auch bei einem höheren Bildungsniveau spielt das natürlich eine Rolle. Und da verschieben sich die Aufgabenverteilungen in der Kindererziehung, in der Verteilung von Haushaltsfragen und das ganze Thema Verhütung spielt da mit rein. Aber da sind Männern ja quasi die Hände gebunden und es ist wirklich nur zu hoffen, dass sie da mehr Möglichkeiten eines Tages bekommen, damit sich auch was verändern kann.
Okay, von nichts kommt nichts. Sie sagen, da fehlen Gelder für die Forschung. Pharmaunternehmen wollen auch Geld verdienen. Brauchst du dann mehr gesellschaftlichen Druck letztlich oder wie kann man da irgendwie wirtschaftlich initiativ werden? Also wenn die Nachfrage steigt, dann wird vielleicht auch schneller ein Medikament zugelassen?
Ja, diese Logik, die ist schön, aber insofern auch romantisch.
Ja, okay.
wenn man sich mal die nackten Zahlen ansieht, also der Markt für hormonelle Verhütungsmittel klassischerweise, der ist mehr als 26 Milliarden US-Dollar schwer und soll sich in den nächsten 10 Jahren nochmal verdoppeln. Warum sollte man daran irgendetwas ändern? Und die Nachfrage auch bei einem Mittel ist jetzt nicht sicher gegeben. Jedes Mittel zur Verhütung hat seine Unannehmlichkeiten, seine Nebenwirkungen und das ist auch etwas, das muss man als Mann auch aktiv eingehen. Also man wird ja von außen nicht gezwungen. Biologisch heißt es ja, die Schwangerschaft wird eh an ihr hängen bleiben. So wird es ja auch medizinisch gehandhabt in bestimmten Zulassungssichtweisen. Also wenn wir uns die Zulassungskriterien angucken, ist eben die Sichtweise noch, ja, die Schwangerschaft ist das Grundrisiko, das eben die Frau mitbringt und der Mann nicht. Und also da wird sich eben wenig verändern. Und dieser gesellschaftliche Druck, gerade bei Männern, der ist überschaubar. Wir sehen, es gibt große Initiativen. In den letzten Jahren hat die Initiative Better Birth Control in Deutschland wirklich auch für massive Veränderungen gesorgt. Da gab es eine Petition, die ist in den Bundestag eingezogen. In den Koalitionsvertrag der vergangenen Bundesregierung wurde die Forderung nach besserer Verhütung für alle aufgenommen. Und jetzt gerade sehen wir da ja eine Rückwärtsbewegung wieder. Das Thema findet wieder weniger Raum, weniger statt im politischen Kontext. Das liegt bestimmt aber auch daran, dass Politik selten von denjenigen gemacht wird, die Nebenwirkungen der Pille kennen oder auch aktuell damit zu tun haben. Und deswegen liegt es daran, den gesellschaftlichen Druck zu verstärken und nicht nur aus Sicht der Frauen, sondern eben auch von Männern, die sehen, okay, Verhütung hat nicht nur was mit Frauen und ihren Rechten zu tun, sondern es geht eben auch mich etwas an. Das zeigen auch Umfragen zum Beispiel bei Männern, die eine Vasektomie hatten, dass sich dadurch die Beziehung verbessert, die Qualität der Beziehung verbessern kann, auch das Sexualleben verbessern kann. Also ich denke, dass es da auch eben diese positiven Nebeneffekte gibt, in Anführungsstrichen, die durchaus ihren Raum finden können, um das Thema, sag ich mal, auch ein bisschen attraktiver zu machen für Männer.
Herr Hennig, haben Sie konkrete Forderungen an Politik, Wirtschaft? Sie sagen, wenn da muss noch mehr investiert werden, hier braucht es vielleicht sogar auch gesetzliche Regelungen. Es gibt ja auch beispielsweise eine Initiative von 35 Verbänden, die zumindest mal sagen, naja, für Frauen, die wenig Geld haben, müsste es Verhütungsmittel umsonst geben. Erstmal nur für Frauen wieder.
Ja, genau. Das ist eben zum Beispiel ein Problem an diesem frauenzentrierten Ansatz. Und der legt dann Frauen eben auch auf diese Verantwortung tendenziell fest. Natürlich müssten Forschungsgelder für viel mehr Ansätze bereitgestellt werden. Und wie gesagt, werden ja Methoden zur Zeugungsverhütung schon seit Jahrzehnten entwickelt. Und da fehlt es halt einfach immer an Forschungsgeldern. Also das könnte Geld aus der Industrie kommen, deren eigenen Umfragen ja auch sagen, dass es einen Markt gibt. Es könnte mehr Geld aus der Politik kommen und es könnte auch mehr zivilgesellschaftlichen Druck geben. Es sollten auch mehr Männer sich aktiv dafür einsetzen, dass sie davon profitieren können. Also da gibt es wirklich ganz viele Hebel eigentlich, die da in Bewegung gesetzt werden könnten.
Frau Schwenkhagen, wo würden Sie denn als erstes einsetzen, um mehr Bewusstsein, Gerechtigkeit beim Thema Verhütung gewährleisten zu können?
Also ganz spontan denke ich einfach so, dass ich jetzt in meiner Sprechstunde einfach auch noch konkreter fragen könnte, wie haben Sie sich das denn in der Partnerschaft vorgestellt? Mhm. Welche Position hat Ihr Partner zu diesem Thema? Wie stellen Sie sich das vor? Reden Sie darüber? Um den Ball einfach auch an der Stelle einmal mit aufzunehmen und einfach auch durchaus das, was ich vorhin schon gesagt habe, anzubieten, bringen Sie ihn mit, lassen Sie uns gemeinsam über das Thema sprechen. Das ist jetzt niedrigschwellig und ganz konkret sozusagen, was kann ich jetzt heute tun? Nicht, wie kriegen wir die Kuh langfristig vom Eis? Das Problem, das gerade, also das gilt für die gesamte, das wird Sie jetzt vielleicht erstaunen, aber der Bereich gynäkologische Endokrinologie, ja, dieser gesamte Bereich, der für die Medizin, für die Frauenmedizin super wichtig ist, ist vollkommen unterfinanziert. Mhm. Also, das muss man einfach mal in aller Deutlichkeit so sagen. Das ist ein Bereich der sprechenden Medizin. Hier wird nicht geschnitten, hier wird nicht gebohrt, hier wird gar nichts gemacht, hier wird nur zugehört und geredet im Zweifelsfall. Und das ist nicht etwas, was im Moment gut bezahlt wird. Und das ist eigentlich ein Jammer, weil genau darum geht's.
Das ist ja aber auch eine Forderung, die Sie aufstellen, Frau Frey, ne? Dass Sie sagen, Beratung wird einfach zu schlecht bezahlt, allgemein in der Medizin und dann erst recht noch in der Gynäkologie, ne?
Ja, absolut. Also wir sehen, dass dem Thema einfach nicht, ja, die Relevanz zugesprochen wird, die es eigentlich hat. Dass Menschen verhüten, hat ja nicht nur Auswirkungen auf ihr eigenes Leben und Nutzen für ihr eigenes Leben, sondern das ist gesellschaftlich, wirtschaftlich wahnsinnig wichtig für soziale Teilhabe, für wirtschaftliche Unabhängigkeit und eben auch gesundheitliche Fragen. Und ich möchte nochmal betonen, weil es oft auch aufkommt, diese Frage, sollte es eine Pille für den Mann geben? Es geht nicht um eine Umverteilung oder eine Neuregelung, so jetzt wird Verhütung nur noch Männersache. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen eine, also ich spreche jetzt quasi für eine Generation, die sagt, es braucht Reform, einfach mehr Möglichkeiten, mehr Wahlfreiheit, tatsächliche Wahlfreiheit für alle. Und es ist Teil der Menschenrechte. Seit 1994 reproduktive Selbstbestimmung, Zugang zu Verhütung und eben auch zu Wissen zu verschiedenen Verhütungsmitteln. Und das sehen wir eben aktuell nicht gegeben, also gar nicht mal im weltweiten Kontext, sondern auch in Deutschland. Wir haben auf der einen Seite eben diese Ungleichverteilung geschlechtlicher Natur, wenn ich das mal so nennen darf. Und auf der anderen Seite ist Verhütung auch immer noch eine Kostenfrage. Und das ist auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man sich das anguckt. Es gibt Zahlen, die sagen, die Hälfte der Frauen, die Verhütungsmittel anwenden, würde ihr Verhütungsverhalten verändern, wenn Verhütungsmittel kostenlos wären. Hm. Also dass auch da der finanzielle Status und gerade bei Frauen mit geringerem Bildungsniveau ist das Risiko groß, überhaupt keine Verhütungsmittel zu verwenden. Also auch das muss angegangen werden. Und deswegen die Forderungen für bessere Verhütung für alle, die beinhalten nicht nur das Schaffen von mehr Forschungsmitteln, um eben eine Methode oder mehrere Methoden für den Mann auf den Markt zu bringen, sondern eben auch eine hundertprozentige Kostenübernahme von Verhütung. Denn Verhütung ist kein Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit.
Wie sollte das dann konkret aussehen, dass man dann so ein Kontingent bekommt oder sowas? Weil wenn jetzt Leute Kondome benutzen, die müssen ja dann auch kostenlos sein, dass das irgendwo verteilt wird. Gibt es da Ideen, wie man das?
Da gibt es Vorbilder, ja, auch im europäischen Raum. Frankreich hat zum Beispiel eine Kostenübernahme bis zum 26. Lebensjahr. In Deutschland ist es nur bis zum 22. Lebensjahr, aber wir haben einen ganz großen Vorreiter in Europa und das ist Luxemburg. Dort gibt es eine Rückerstattung von Verhütungsmitteln für Männer und Frauen, auch Kondome, die ja bei uns auch Geld kosten meistens, werden eben von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen. Und das wäre zum Beispiel schon mal ein guter Ansatz. Ja.
Ich hätte dann gerne trotzdem einfach nochmal die Forderung, dass Beratung einfach besser honoriert wird, dass wir Zeit bekommen zu sprechen. Mir wäre das wichtig. Ich erlebe jeden Tag, dass dafür nicht ausreichend Zeit ist, dass es nicht honoriert wird und dass es daran scheitert. Das wäre schon gut. Reden muss bezahlt werden. Ja. Beratung muss bezahlt werden. Beratung muss so möglich sein. Wenn mir die Hände an der Stelle gebunden sind, nutzt es alles nichts.
Herr Hennig, jetzt leben wir ja in Zeiten, wo die ganze Zeit vom demografischen Wandel die Rede ist. Immer mehr Rentner, weniger Kinder kommen nach. Und da ist vielleicht für gerechtere Verhütung zu sorgen eher etwas, was ganz hinten ansteht, so auf der politischen Agenda. Wie kann man das weiter nach vorne holen?
Also tatsächlich könnte man meinen, wenn man sich die europäische nicht vorhandene Forschungspolitik in Bezug auf Verhütungsmittel anguckt, dass so bevölkerungspolitische Erwägungen da eine Rolle spielen, also bei den Nichtförderungen. Aber es markiert ja schon einen gesellschaftlichen Fortschritt, dass über Reproduktion nicht nachgedacht wird als eine staatliche Ziffer, die irgendwie zu erreichen ist, eine Geburtenrate, sondern als, wie wir das hier ja auch mehrfach gesagt haben, als Phänomen individueller Selbstbestimmung. Wenn man sich dafür eben einsetzt, dann darf man eben die Verhütung auch nicht vergessen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, es ist ja auch eine sehr verkürzte Logik davon auszugehen, dass wenn weniger Verhütungsmittel zur Wahl stehen, dass dann mehr Kinder entstehen. Also wir sehen das ja auch in der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Wir sehen ganz klar mehr Regulatorien in der Hinsicht und ein eingeschränkter Zugang führen nicht dazu, dass mehr Schwangerschaften ausgetragen wird. Es führt eben nur zu mehr gesundheitlichen Komplikationen, zu mehr Stress, finanziellen Lasten und so weiter und so fort. Also da sehen wir auch in der Geschichte schlimme Beispiele. Rumänien zum Beispiel, wo Verhütungsmittel lange Zeit verboten wurden, um eben einen demografischen Boost zu erzeugen künstlich, was das für Auswirkungen hat.
Wir haben ja auch schon viel über Aufklärung gesprochen, über Beratung in der gynäkologischen Praxis. Darüber hinaus, was gibt es da noch für Ansätze? Alle haben Aufklärungsunterricht in der Schule. Kann man noch andere Räume schaffen, um sich überhaupt über Sex und so auszutauschen, was ja gerade auch für Jugendliche, aber ehrlich gesagt wahrscheinlich auch für viele Erwachsene sowieso schon ziemlich schwierig ist?
Ich glaube, dass es gerade in den sozialen Medien sehr viel Potenzial gibt. Ja, okay. Also, dass man eben da nicht den, sage ich jetzt mal, dubiosen Influencern, Influencerinnen, also nicht alle natürlich, aber viele davon, dass man denen da die Wissensvermittlung überlässt, sondern dass man eben mehr staatlich finanzierte Initiativen schafft, die für wirkliche Aufklärung sorgen. Da gibt es einzelne Beispiele, aber dieser Bereich müsste sehr viel mehr gestärkt werden. Also online zu verteufeln, macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn, sondern das Potenzial der Online-Angebote zu nutzen. Ich glaube, das ist wichtig, um eben auch junge Leute anzusprechen.
Da bin ich total dafür. Ich habe gerade noch mal eine Arbeit gefunden aus diesem Jahr, wo man einfach geschaut hat, welche Informationen eigentlich auf TikTok tatsächlich zum Thema Kontrazeption gespielt werden. Und dabei kommt eben raus, es ist eine richtig große, ziemlich gut gemachte Untersuchung. Und dabei kommt eben raus, dass die Inhalte nur zu 10% von Menschen gemacht werden mit einem medizinischen Hintergrund, echten Hintergrund. Und der ganze Rest, die überwiegende Mehrheit, wird eben von Frauen gemacht, die eben keinen medizinischen Hintergrund haben. Und was dann da eben bei rauskommt, ist eben, das hat diese Untersuchung auch angeschaut, wie gut ist die Qualität der Information? Und die Qualität der Information war eben durchweg schlecht. Und eigentlich ist das ja der Aufruf zu sagen, okay, dann, wenn das so ist und wir möchten das ändern, dann braucht es eben genau an diesem Punkt Social Media gute Kampagnen, die gut gemacht sind, denen die Leute auch zuhören und zusehen wollen, die richtige, gute Information tatsächlich vermitteln. Das ist eigentlich die Konsequenz daraus. Also da müssen wir wohl ran.
Ja,
und dafür braucht es Geld.
Und mehr miteinander reden anscheinend. Das scheint auch noch so ein Effekt. Herr Hennig, haben Sie noch eine Idee?
Ich finde das ja erstmal sehr interessant, dass Verhütung jetzt auch so in Social Media und online zirkuliert und dass sozusagen angefochten wird, wer legitimes Wissen über Verhütung produziert. Also früher war es die katholische Kirche, die gesagt hat, dies geht und jenes geht nicht. Dann mit der Pille hat sich sozusagen die Ärzteschaft in die Expertenposition gehoben und heute erleben wir, dass da noch viel mehr andere Leute eben mitreden und auch gefragt werden. Und wir hören halt auch die Stimmen der PatientInnen und potenziellen Patienten lauter. Und das finde ich erstmal auch nicht nur negativ, sondern kann man auch als einen Prozess der Demokratisierung und als eine Chance begreifen, um dann da zu intervenieren. Und also ich glaube auch, dass es bessere Angebote online auch braucht. Und naja, aus meiner Perspektive bräuchte es natürlich auch Beratungsstellen, die sich explizit an Männer richten, aber auch an Personen, die sich jenseits von Zweigeschlechtlichkeit verorten.
Was ist denn nochmal so eine Forderung aus der Gynäkologie, jetzt nochmal zum Abschluss, weil Sie ja jetzt nun schon seit Jahrzehnten tätig sind, als Ärztin schon alles miterlebt haben, den chronisch unterforschten Frauenkörper. Gibt es da noch etwas auch in Bezug auf Verhütung und sowas, wo Sie sagen würden, da brauchen wir mehr Geld, Initiative, vielleicht auch politische Regelungen, wirklich Gesetze oder irgendetwas, wo da was passieren muss?
Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass die Frauenmedizin einfach unterrepräsentiert ist. Also ich sage jetzt nochmal ein Beispiel, das ist jetzt nicht genau das Thema, aber es gehört irgendwie dazu. Wenn man sich anschaut, was an Leistungen bezahlt wird, wir reden jetzt nicht darüber, wie viel es ist, sondern nur überhaupt, gibt es zumindest eine Ziffer zur Beratung, zur Verhütung, die gibt es immerhin, aber es gibt zum Beispiel keine Ziffer zur Beratung zum Thema Wechseljahre. was einfach schon zeigt, wir haben enormen Nachholbedarf. Und diese Liste, die könnte ich jetzt ellenlang verlängern, wo Frauen, ich würde es mal fast böswillig sagen, strukturell benachteiligt sind, nicht gut beraten werden mit den Krankheiten, die sie haben, die ihnen das Leben echt schwer machen können, die was mit Hormonen zu tun haben im weitesten Sinne. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass dieser wichtige Bereich auch politisch als wirklich wichtig angesehen wird und sich da was verändert.
65 Jahre Antibabypille, wie kann Verhütung gerechter werden, hieß das Thema heute im Forum. Mit dabei waren Franka Frey, Journalistin, der Soziologe Fabian Hennig und die Gynäkologin Dr. Anneliese Schwenkhagen. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.